SWR 2 Leben.
Im Archiv der Hans-Seidel-Stiftung in München mache ich einen besonderen Fund. Ein CSU-Wahlfilm aus den 60er Jahren. Ein Mann im Anzug und mit Hornbrille mit einem jungen Paar in einem BMW. Der Fahrer ist Leo Wagner, CSU-Bundestagsabgeordneter und enger Vertrauter von Franz Josef Strauß. Und er war mein Großvater.
Ja, eine Fahrt durch Bayern lohnt sich schon.
Er präsentiert dem offensichtlich für den Wahlfilm gecasteten Pärchen ein konservatives Idyll von Bayern. Blühende Felder und fröhliche Kinder, hart arbeitende Männer und kochende Frauen.
Frohe und zufriedene Menschen nach des Tages Arbeit findet man überall.
Was man im Film nicht sieht, ist das zweite Gesicht meines Großvaters, der sich in Parallelwelten bewegte, die außerhalb der Vorstellungswelt seiner Wählerschaft lagen. Ich selbst habe so gut wie keine Erinnerung an ihn. Nur eine Begegnung ist mir im Gedächtnis geblieben. Als wir ihn einmal besuchten, ermutigte mich meine Mutter, nach dem Loch in seinem Arm zu fragen. Ich bin vielleicht 7 Jahre alt und mache große Augen. Ein Loch im Arm? Später erfahre ich, dass er eine Kriegsverletzung hatte. Aber als ich bei diesem seltenen Familienbesuch vor ihm stehe, einem für mich damals riesigen Mann im Anzug und Krawatte, traue ich mich nicht, ihn anzusprechen. Er redet mit seiner sonoren Stimme über Politik. Und ich kann nur an das Loch in seinem Arm denken.
Ich habe ihn praktisch lange vor seinem Tod beerdigt. Dann macht das Gehirn das auch so, dass es die früheren Einträge, dass es da alles so Schatten reinpinselt. Und dann wird das immer flacher. Das ist, glaube ich, auch irgendwie normal, oder?
Für meine Mutter, seine Tochter, ist das ein schwieriges Thema. Bisher haben wir nie wirklich über ihn geredet.
In meinem heutigen Leben spielt mein Vater gar keine Rolle mehr. Ja, wir wühlen gerne in unangenehmen Dingen.
Die Ambivalenzen im Leben meines Großvaters hatte ich bisher nicht weiter betrachtet. Aber nachdem ich angefangen habe, über ihn nachzudenken, ist mir klar geworden, so wenig ich ihn auch kenne, so sehr hat sein Leben nicht nur in das meiner Eltern hineingewirkt, sondern auch in meins. Auch meine Mutter hat ihren Vater letztlich nie kennengelernt.
Man schaut nicht in das reale Gesicht, sondern man hat ständig das Gefühl, da gibt es eine zweite Persönlichkeit.
Und diese will ich verstehen. Den Politiker, aber auch den Politiker als Familienvater. Mein Großvater hatte eigentlich eine Bilderbuchkarriere. Nach dem Krieg gehörte er zu den Mitgründern der CSU, war Lehrer und Schuldirektor und arbeitete sich hoch. Aus der bayerischen Lokalpolitik in Günzburg in die Führungsriege der CSU und schließlich in den Bundestag. Im Wahlkampf 1969 engagiert er als seinen persönlichen Assistenten Alfred Sauter, der heute selbst CSU-Abgeordneter ist.
Er war ständig unterwegs, ständig aktiv, auch im Kontakt mit den Leuten auf der Straße, immer gut ansprechbar, hat sich um Einzelanliegen sehr, sehr intensiv gekümmert und er war enorm fleißig.
Dieses Engagement zeigte mein Großvater auch zu Hause, allerdings nicht für die Familie.
Es waren zwei Welten. Ja, der obere Stock, das war das Audienzzimmer, da war er und seine Besuche. Das waren Leute, die Anliegen an ihn herangetragen haben. Und da war er agil, aufgedreht, da wurde telefoniert, gefragt und mit Freude gab er Auskunft. Dann hat er gelacht, gescherzt mit denen, da war Leben da. Mehr oder minder nahezu rund um die Uhr ansprechbar. Da war ihm gar nichts zu viel. Unten war das Gegenteil. Meine Mutter und ich waren eigentlich nur zuständig, irgendwie das Essen zu machen, zu warten, wann er was will. Er war schweigsam, distanziert, gereizt. Wir wurden nicht gefragt, wie es uns geht. Er hat uns nicht angelächelt. Wir haben ihn gar nicht interessiert. Das Engagement, das er anderen gegenüber gezeigt hat, im oberen Stockwerk, das hat er unten uns gegenüber der Familie nicht gezeigt.
Alfred Sauter ist damals noch etwas aufgefallen.
Er hat damals in dem Wahlkampf mehr Geld ausgegeben, als in der Kasse war. Er hat dann kurz danach es wieder ausgeglichen. Aber möglicherweise hat er damals schon ein Verfahren an den Tag gelegt, das er dann immer wieder praktiziert hat, nämlich irgendwo ein neues Loch aufzumachen, um das alte Loch zu stopfen.
Das hört sich anstrengend an. Und vor allem, wie hat er das gemacht und warum? Es leben noch einzelne Kollegen aus der Bonner Zeit meines Großvaters. Sie reagieren auf meine Anfragen jedoch alles andere als begeistert. Der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Weigel schreibt mir:
Aufgrund meiner sehr negativen Erfahrungen mit Herrn Leo Wagner möchte ich kein Gespräch über ihn führen.
Schließlich erreiche ich einen seiner engsten Kollegen. Er will unerkannt bleiben. Aber er kommt ins Reden und erzählt mir, dass ich auf meinen Großvater stolz sein könne. Er sei stets für seine Grundüberzeugungen und Werte eingetreten. Oft hätten sie bis spät in die Nacht diskutiert und an Texten gefeilt.
Demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Mit der Wahl 1969 ändert sich die politische Situation grundsätzlich. Willy Brandt von der SPD wird Bundeskanzler. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist die Union nicht an der Regierung beteiligt. Mein Großvater ist parlamentarischer Geschäftsführer und wird so zu einer Schlüsselfigur der Opposition. Für einfache Abgeordnete gab es in Bonn spezielle Apartments. Doch mein Großvater hatte eine eigene private Wohnung am Hofgarten. Seine Tochter, also meine Mutter, und seine Frau blieben in Günzburg. Sie waren selten hier und das hatte auch seinen Grund, erzählt mir meine Mutter, als wir die Wohnung aufsuchen.
Meine Mutter hat eben angerufen hier, eher so gegen Abend, und dann ging eine Frau hin. Das war halt für sie die totale Kampfansage. Sie hat das ja mehrmals gemacht, entweder hat sie aufgelegt, gleich, oder sie hat reingeschrien, du Hure.
Die Wohnung hat eine Garage, die nach hinten auf eine Seitenstraße führt.
Für einen Politiker, der nicht gesehen werden will, relativ ideal. Weil du gehst nach hinten raus, du hast dann gleich das Auto und steigst da ein, ohne groß mit jemanden zu treffen.
Was meine Mutter vermutet, bestätigt mir der anonyme Kollege. Nach der politischen Arbeit in Bonn fuhren sie nach Köln, um sich dort in Bars und Nachtlokalen zu entspannen. Köln trug damals den Spitznamen Chicago am Rhein und bot für Abgeordnete mehr Anonymität als Bonn. Speziell im Lieblingsnachtclub meines Großvaters legte der Wirt besonderen Wert auf Diskretion.
Ich durfte im Chinook kein Journalist sein, der hat keinen reingelassen, der Chef. Die waren immer unter sich, sie wären dann nicht mehr wiedergekommen. Und dann wenn die Beichen Fabrikanten oder die Politiker da waren, SPD, CDU, da waren nur verheiratete Männer.
So erinnert sich ein Zeitzeuge an damals. Er möchte unerkannt bleiben.
Da war schon alles, was lange nahm, hatte gut gelaunt. Sie hatten ihre Mädels am Tisch und hoch die Tassen, ne? Champagner natürlich noch. Ne? Dann ging es ab in die Separis.
Ein anderer, der Leo damals begegnete, ist Richard Thiel. Er war früher Schrotthändler und Rennfahrer.
Du sagst schon, dass das ein Sechsler war. Das war ja edel hier. Du kamst rein, du warst fasziniert. Und die Mädels waren direkt nett. Die haben jetzt, hallo, bist das erste Mal hier. Komm bitte, trink was. Ja, hat dich ja schon mal angemacht, wenn du jetzt reinkommst. Nee, die Atmosphäre war gut.
Und mittendrin mein Großvater. Der damalige Kellner Hans Corneli erinnert sich.
Leo Wagner, der geheimnisumwitterte Leo für uns damals. Der war ein absoluter VIP-Gast.
Der war ja manchmal täglich da, der Opa. Täglich. Ja, hier haben die besten Leute von Köln verkehrt. Da ging ja nicht jeder rein. Da gingen die Leute rein, die Spaß haben wollten, die sich amüsieren wollten.
Richard Thiel meint, dass es meinem Großvater um den Spaß ging. Doch meine Mutter vermutet, es steckte noch etwas anderes dahinter.
Nur mein Vater konnte das Alleinsein überhaupt nicht aushalten.
Der anonyme Kollege erzählt, dass er meinen Großvater oft im Club zurücklassen musste, weil dieser nicht mehr gehen wollte. Er hätte dann immer nur gesagt, die Welt ist voller Abenteuer. Doch diese haben ihren Preis.
Er hatte ein, zwei Mädels, die er regelmäßig eingeladen hat zum Flasche Champagner. Das muss man sich mal vorstellen, 1000 Mark am Abend. Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Eine unfassbare Summe für einen Abend in einer Bar zu sein.
Am nächsten Morgen schickte mein Großvater einen Fraktionsmitarbeiter nach Köln, der das stehengelassene Auto holen sollte. Herr Jankowiak bezeichnet sich selbst in diesem Zusammenhang als Mann für alles.
Das war der andere Leo Wagner. Am Tag Politiker und Nacht in diesen Lokalen. Völlig anderer Mensch. Wir standen uns da so blindlings.
Das heißt, er konnte sich auf Sie verlassen?
Ja, klar. Aber er hatte immer so ein bisschen mit Finanzen zu tun, ne?
Wen meinen Sie?
Das waren alles so Hintermänner, wo ich das Kuvert in Empfang genommen habe und ihrem Opa dann gegeben habe, ne? Alles so dubiose Wege. Ich weiß nicht, ich konnte mir da auch nicht so ein Bild draus machen. Ja, immer so bestimmte Plätze waren das.
Und da stand dann jemand?
Ja, der war zu erkennen. Entweder hat er ein Buch oder eine Blume. Also braunes Kuvert, in der 5, dick. Also war schon einige Scheinchen drin.
Herr Jankowiak hat nie nachgefragt, wofür das Geld bestimmt war. Der aufwendige und ausschweifende Lebenswandel, je länger ich recherchiere, desto besser verstehe ich, wie sich mein Großvater in diese permanente Geldnot gebracht hatte. Ich verstehe auch, dass er, der immer klamme Westpolitiker, für die Stasi interessant wurde. Normalerweise reden ehemalige Stasi-Offiziere nicht über die Vergangenheit. Horst Kopp schon. Er setzte einen Verbindungsmann auf meinen Großvater an.
So 69, 70 kam der und sagte, da ist ein loser Kontakt zu einem ziemlich hochstehenden Mann von der CSU im Bundestag, der Leo Wagner.
Aber wie gewinnt man einen Unionsabgeordneten, noch dazu von der CSU?
Ohne dass da jemand gesagt hätte, Staatssicherheit oder Werbung oder DDR, sondern da hatten wir dieses Dach, Handelskreise interessiert aus den USA und aus Westeuropa und aus der Bundesrepublik, die wissen wollen, was hier gespielt wird im Bund. Und das war auch logisch. Unter diesem Aspekt war der Leo Wagner auch bereit, Informationen für Geld zu liefern.
Horst Kopp verrät mir, dass sie so Schritt für Schritt die Zusammenarbeit mit meinem Großvater ausgebaut haben.
Das kam dann die nächste Stufe. Wir geben mal eine Bestellung auf. Wir hätten mal eine Aufstellung, welche Dinge sind jetzt aktuell vom nächsten Parteitag der CSU. Und wir kannten seinen Lebenswandel, wir kannten seine finanzielle Situation.
Horst Kopp erzählt das mit einem gewissen Stolz. Ich frage mich, ob mein Großvater diese Geheimdienstfassade wirklich nicht durchschaute. Denn auch Horst Kopp ist verwundert. Andere hätten Andeutungen gemacht, aber nicht mein Großvater.
Da hat er uns alle Sachen gegeben, die uns interessiert haben. Da hat er nicht nachgefragt.
Meine Mutter bekommt davon nichts mit. Zu Hause ist mein Großvater sowieso immer seltener. Nur alle 2 oder 3 Wochen fährt er nach Günzburg. Ich nutze eine Gelegenheit im Auto, um mit ihr darüber zu sprechen.
Wenn mein Vater kam, dann hat man die Tage zurückgezählt. In 3 Tagen kommt er, in 2 Tagen kommt er. Was muss bis dahin noch getan werden? Ist das Haus auch sauber genug? Haben wir alles eingekauft? Was gefällt ihm alles nicht? Wo fängt er an, sich aufzuführen? Wo fängt er an zu schimpfen? Haben wir das alles beseitigt? Und wenn er dann kam, dann waren die in so eine Art Schiffsausguck. Oh, er kommt. Also nicht so ein, oh, Papa kommt oder so. Oje, er ist da. Weil wenn man sich auf jemanden freut, macht man ja oft schon die Tür auf oder geht demjenigen dann entgegen. Ich war immer die Vorhut und unter Umständen die Alleinige. Der hat uns ja nur benutzt als Parkgelegenheit für 2 Tage.
Meist sind es Wochenenden. Auf seinem Programm politische Veranstaltungen im Wahlkreis. Gemeinsame Zeit mit der Familie ergibt sich meist nur zum Essen.
Wenn wir zu Hause gegessen haben, Stille. Meine Mutter sagte nichts, er sagte nichts. Und meine Beschäftigung war dann, fieberhaft nachzudenken über jede Banalität, die mir auch nur irgendwie eingefallen ist, dass ich jetzt reinreden kann. Weil für mich diese Stille total bedrohlich war. Denn die Wahrscheinlichkeit wuchs mit jeder Sekunde, dass meine Mutter vor allem irgendetwas von sich gibt, was wie ein Streitanfang sein könnte. Und dann irgendwann passierte es doch. Meine Mutter sagte, das Heizöl muss bezahlt werden. Schaute ihn nicht an, stierte nach unten und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, jetzt geht's los. Während ich noch nachgedacht habe, dann kam vielleicht von ihm, du hast doch Geld. Oder sie hat dann drauf gesagt, nein, Stille, das brauchst ja alles du. Und es wurde dann immer giftiger. Hast du das wieder für deine Weiber verbraucht? Da war es dann so weit, dass ich auch nichts mehr gesagt habe, weil er sofort vollkommen aggressiv mit irgendwelchen Vulgärausdrücken kam. Dann hat er schnell weitergegessen und sie sich in einen Tränensee aufgelöst.
Im April 1972 sieht die Union in einem konstruktiven Misstrauensvotum ihre Chance, die Macht wieder zurückzugewinnen. Rainer Barzel soll Kanzler werden. Mein Großvater ist als Innenminister im Gespräch. Doch es kommt anders.
Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Barzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf
die SPD jubelt. Das Misstrauensvotum scheitert haarscharf an 2 Stimmen. Willy Brandt bleibt Kanzler. Doch wer aus der eigenen Fraktion hat sich der Stimme enthalten? Ein Jahr später sorgt der CDU-Hinterbänkler Julius Steiner für Aufsehen. Er behauptet, dass er bestochen worden sei, um sich der Stimme zu enthalten. Ein Untersuchungsausschuss kommt aber zu keinem Ergebnis. Jahre später wird der ehemalige Chef der Stasi-Auslandsspionage Markus Wolf versichern, dass
der CDU-Abgeordnete Steiner dabei von uns 50.000 Mark bekommen hat.
Doch wer war die 2. Stimme? Im November 2000 wird der Verdacht gegen meinen Großvater zum ersten Mal richtig laut. Er soll der entscheidende Verräter gewesen sein. Meine Mutter hatte sich daraufhin bei der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin ein Formular zur Akteneinsicht bestellt, dann aber nie ausgefüllt. Meine Recherchen bei der Behörde sind leider auch nicht besonders ergiebig. Der Stasi-Forscher Dr. Georg Herbstritt.
Ich bin auf ein Dokument gestoßen, was immerhin belegt, dass die DDR die Hand im Spiel hatte. Aber Leo Wagner ist eben erst 3 Jahre später als IM bei der Stasi registriert worden. Aber da gibt es keinen belegbaren Zusammenhang zu diesem Ereignis 72.
In den Fernsehbildern vom Misstrauensvotum suche ich in jeder Regung meines Großvaters einen Hinweis. Der ehemalige Stasi-Offizier Horst Kopp kann mir mehr dazu sagen.
Im Vorfeld vom Misstrauensvotum gab es eine direkte Anweisung aus der Sowjetunion: Brezhnev, Honecker, Mielke, Mischa Wolf, Wagenmeid, Kopp. Übertrieben, ja? Aber ich war ja der, der arbeiten musste. Die Sowjetunion hat gesagt, ihr müsst alles tun, um Brand zu halten. Und Wagner war so weit, der hatte keine Skrupel mehr. Wagner brauchte die 50.000 Mark. Der hat nicht mal mehr Bargeld, wenn der ausgeht.
Und so bleibt mein Großvater Leo Wagner auch nach dem Misstrauensvotum ein wichtiger Informant für die Stasi.
Und er hat auch geliefert danach. Und das ging dann so 72, 73, 74. Und dann gab es Untersuchungsausschüsse. Ist aber nichts nach draußen gedrungen, dass Leo Wagner in den Verdacht geriet. Wir waren froh, dass wir Herrn Wagner hatten, speziell ich. Und wir haben seine Leidenschaft für sein süßes Leben ausgenutzt für die Politik.
Was Horst Kopp erzählt, hört sich plausibel an. Nur mit Unterlagen belegen lässt sich das nicht. Kopp sagt, er hätte aufgrund interner Begehrlichkeiten die Unterlagen zum Vorgang Löwe in einer anderen Akte versteckt.
Da habe ich Löwe, ohne dass er Löwe hieß, abgeheftet dazu, bis die Akte so dick war.
Willy Brandt bleibt 1972 im Amt, wird durch die Neuwahl sogar triumphal bestätigt. Doch er ist kräftemäßig angeschlagen. Auch die Affäre um seinen Referenten und Stasi-Agenten Guillaume zwingt ihn schließlich zum Rücktritt.
Guillaume war ein großer Vorgang, aber reicht nicht ran an Leo Wagner.
Ich frage nach. Für Horst Kopp hat mein Großvater eine wichtigere Rolle gespielt als der Stasi-Agent Guillaume.
Das ist der größte Vorgang der DDR-Bundesrepublik, der am meisten die gesellschaftliche und politische Entwicklung der Bundesrepublik aktiv beeinflusst hat.
Während mein Großvater so in Bonn gewollt oder ungewollt die Geschichte verändert, hatte meine Großmutter endgültig genug.
Sie hat ja noch gekämpft. Sie wollte sich von meinem Vater scheiden lassen. Und für meinen Vater war das Drama überhaupt. Aber nicht wegen seiner Frau, sondern wegen seinem Ruf. Er saß am Steuer und dann prügelte er auf dieses Lenkrad ein und schrie: Das brauchst du nicht glauben, dass du mir seitlich in die Tasche pissen kannst. Du wirst dich nie von mir scheiden lassen. Das kommt nicht in Frage.
Wenn meine Mutter das erzählt, spüre ich eine Zerbrechlichkeit und Wut. Aber nicht von meiner Mutter, sondern von dem jungen Mädchen, das dies auf dem Rücksitz mitverfolgt.
Das war halt ein Spiel aus Macht und Ohnmacht. Er die Macht, mir die Ohnmacht. Es sind verlorene Jahre von meiner Mutter, die ja eigentlich mal ein ganz lebenslustiger Mensch war, lebenslustig, temperamentvoll. Und was er dann aus ihr gemacht hat, und genauso gut aus mir.
Vieles haben meine Mutter und Großmutter nur geahnt. Aber dann erscheint 1973 in der Zeitschrift Kapital der Artikel »Die seltsamen Geschäfte des Abgeordneten Leo W.« Es geht um die Millionenschulden meines Großvaters durch seine Ausgaben im Nachtleben und dass er für Privatkredite sein Mandat missbraucht haben soll. Mein Großvater spricht von einer
Hexenjagd, die derzeit in Bonn abläuft und die auch vor der privaten Sphäre nicht Halt macht.
FAZ, Stern, Spiegel, die Lokalzeitung, alle berichten. Und aus dem schönen Leo wird der Schulden-Leo. Anhand von Unterlagen kann ich rekonstruieren, dass meinem Großvater die Stasi-Gelder bei weitem nicht ausgereicht haben. Er eilt von einem Gläubiger zum nächsten. Bei Wald- und Wiesenbanken holt er sich Kredite, gibt aber Sicherheiten, die er gar nicht hat, oder gerät selbst an Betrüger. Schließlich landet er auf der schwarzen Liste der Banken. Als Franz Josef Strauß davon erfährt, muss mein Großvater von seinen Ämtern zurücktreten. Die Bild-Zeitung titelt
1 Million Schulden. Hoher bayerischer Politiker geisteskrank. Die CSU hat sich von Leo Wagner getrennt.
Sein findiger Anwalt hatte ihn zur Selbstanzeige wegen Kreditbetrugs geraten, ins Krankenhaus gebracht, Ärzte für die Diagnose organisiert und der Presse von Selbstmordgefahr berichtet. Die anschließende Behandlung dauert mehrere Monate. Ohne Amt oder Mandat bleibt mein Großvater anschließend in Bonn und bereitet sich auf seinen Prozess wegen Kreditbetrugs vor. Was er darüber hinaus genau macht, kann ich nicht rekonstruieren. Meine Großmutter flüchtet sich indessen mehr und mehr in den Alkohol.
Da hat sie dann getrunken und das jeden Tag.
Man hat sich in das Wohnzimmer dann begeben und ferngesehen. Und zu diesem Ritual gehörte immer die Flasche Kellergeister. Und ein Film nach dem anderen ging so vorbei und es war ja Minimum eine Flasche. Die Flasche war leer und dann fing sie an, ich bin ihm ja nicht schön genug. Und macht das Licht aus, ging die Treppe rauf, ohne mich so richtig wahrzunehmen, kam immer wieder der Hurenbock in diesem Stil, ich will nicht mehr leben. Je weiter oben sie ankam, umso mehr kam dann dieses, ich will nicht mehr leben. Ich bin dann ins Bett, möglichst leise. Ich habe mir dann immer nur gedacht, lieber Gott, lass mich einschlafen. Und wir haben ja auch versucht, die Krankheit meiner Mutter vor ihm geheim zu halten. Weil wir wollten ja nicht, dass er kam.
Meine Großmutter stirbt schließlich an Krebs. Für meine Mutter bricht eine Welt zusammen.
Für mich war es ja entsetzlich schlimm, als sie starb. Im Prinzip habe ich ja ihr Leben mitgelebt. Weil mein Vater gab es nicht in dem Sinn als Bezugsperson. Vor allem sie war ja eigentlich mein einziger Elternteil.
Mit dem Tod seiner Frau ist mein Großvater zurück in Günzburg. Doch nicht allein. Wenige Wochen nach der Beerdigung bringt er eine junge Frau mit nach Hause, seine neue Lebenspartnerin. Sie ist 25 Jahre jünger als er.
Nach einigen Monaten und Versuchen vom Vater, dass alles ganz normal weitergehen könnte, bin ich komplett abgedriftet und habe mir gedacht, ich lebe lieber woanders oder gar nicht mehr als da. Und das war ein in mir stillgereifter Entschluss. Ich war ganz allein zu Hause und habe Gift genommen. E605 ist ein Ameisenvernichtungsmittel. Kurz danach bekam ich ganz brutale Magenkrämpfe. Ich wusste, jetzt sterbe ich. Hab dann, als ich das gemerkt habe, die Sportlehrerin noch angerufen, mit der habe ich mich ganz gut verstanden. Dann bin ich umgefallen. Dann hat die Polizei und Notarzt geholt.
Als mir meine Mutter das erzählt, stockt mir der Atem. Hier hätte alles aus sein können. Gleichzeitig merke ich, wie befreiend es für sie ist, mir diese Geschichte anzuvertrauen. Außerhalb der Familie hat sie das bisher niemand erzählt.
Dann war ich ein paar Wochen dann im Koma gelegen. Mein Vater kam dann und hatte die Aufgabe zu entscheiden, weil ich beatmet wurde, ob man die Beatmung abstellen soll oder nicht, weil unklar war, ob ich also weiteratmen kann. Und dann hat er gesagt, man soll den Beatmungsschlauch abstellen, entweder atmet sie weiter oder nicht. Und ich atmete weiter.
Meine Mutter geht danach auf ein Internat und hält Abstand zu ihrem Vater. An diesem Ort findet sie Menschen, die etwas geben können, das sie bisher nicht hatte.
Es gab keine andere Alternative. Ich wusste, wie es ist zu sterben, also blieb mir nichts anderes übrig, als zu leben. Und im Internat hatte ich eine beste Freundin und eine Erzieherin, zu der ich eine sehr gute Beziehung aufgebaut hatte. Und die zwei und dieses Aufgehobensein in dieser Gemeinschaft hat mir so viel gegeben, dass ich immer mehr Boden unter den Füßen gefunden habe.
1980 kommt es schließlich zum Prozess am Landgericht Bonn gegen meinen Großvater wegen Kreditbetrugs. Ich muss lange warten, bis die Schutzfrist der Verfahrensakten abgelaufen ist. Immer wieder habe ich gelesen, dass es im Zuge des Prozesses auch um die Bestechungssumme von 50.000 Mark gegangen sei, die mein Großvater von der Stasi für die Stimme beim Misstrauensvotum erhalten haben soll. Einen Beweis für die Bestechung finde ich nicht. Aber es steht plötzlich eine ganz neue Frage im Raum. Ich bin fassungslos, als ich in den Akten lese, was er zwei Gutachtern gegenüber erklärt. Er sei gar nicht der Vater meiner Mutter. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Ist mein Großvater also gar nicht mein leiblicher Großvater?